Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zu unserem neuen Expertentalk. Teure Energie, deutsche Wirtschaft im Niedergang. Diese kontroverse Frage wollen wir heute diskutieren mit unseren Gästen. Herzlich willkommen Stefan Wenzel, der grünen Politiker, ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Zuvor hat er in Niedersachsen bereits viele politische Ämter bekleidet. Unter anderem war er Umwelt- und Energieminister sowie Vize von Ministerpräsident Weil. Jetzt treibt er gemeinsam mit Bundesminister Robert Habeck die Energiewende voran. Professor Dr. Fritz Fahrenhold, der ehemalige Hamburger SPD-Umweltsenator, ist Aufsichtsratsvorsitzender des Kupferherstellers Aurubis AG und fordert eine technologische Energieoffensive. Sowie Professor Fritz Söllner, der Professor für Volkswirtschaftslehre, lehrt an der Technischen Universität Ilmenau. Ein Schwerpunkt ist unter anderem die Umweltökonomie. Kritiker werfen ihm eine zu große Nähe zur AfD vor. Und last but not least Olaf Göbel, der Professor für Energietechnik der Hochschule Hamm-Lippstadt, war an zahlreichen Megaprojekten für erneuerbare Energien in verschiedensten Ländern beteiligt. Unter seiner Leitung entstanden unter anderem das weltweit größte solarthermische Kraftwerk sowie der erste Windpark in der Golfregion. Herr Wenzel, die Ampel hatte zum Regierungsstart ein grünes Wirtschaftswunder versprochen. Wo sehen Sie das Land heute?
Ja, wir haben kurz nach, als wir die Regierung übernommen haben, haben wir im Herbst feststellen müssen, dass der größte deutsche Gasspeicher leer war, fast leer war, der damals Gazprom gehörte. Und wir haben im Februar 2022 dann leider den Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erleben müssen und haben in der Folge im Spätsommer 2022 Gaspreise gehabt, die 23 Mal so hoch waren wie im Jahr zuvor. Das hat dann dazu geführt, dass eine Gas- und Strompreiskommission eingesetzt hat, deren Vorschläge im Kern umgesetzt wurden. Am Ende des Winters hatten alle etwa ungefähr das Doppelte bezahlt, aber nicht das 23-fache. Das hätte uns in existenzielle Krisen geführt und ist zum Glück abgewendet worden. Aber man muss sehen, die Preise sind nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erstmal deutlich nach oben gegangen, zwischenzeitlich aber an entscheidenden Stellen auch wieder deutlich zurückgegangen. Das belastet natürlich die Konjunktur und auch die Wirtschaft und auch die Kaufkraft. Das muss man sehen. Und insofern ist der Koalitionsvertrag natürlich ohne die Aussicht auf einen solchen Krieg mitten in Europa verfasst worden.
Und Herr Professor Söllner, Sie sind ja ein Kritiker der Ampel und ihrer Wirtschaftspolitik. Muss man aber nicht dem Kanzler Scholz hoch anrechnen, dass er diese Krise doch relativ gut gemanagt hat im Zuge des Überfalls Russlands auf die Ukraine?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass die Energiepreise natürlich schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine deutlich gestiegen sind. Die hatten sich Ende 2021 schon fast verdoppelt gehabt, die Strompreise. Das kann man jetzt nicht unbedingt alles Putin in die Schuhe schieben. Ein Großteil ist sicher auch auf die Energie- und Klimapolitik zurückzuführen. Zur aktuellen Situation, das grüne Wirtschaftswunder erweist sich immer mehr und mehr als Fata Morgana. Also ich sehe das nicht kommen, auch nicht in fernerer Zukunft. Letztes Jahr hatten wir eine Rezession, 0,3% Einbruch der Wirtschaftsleistung. Dieses Jahr wird ein Mini-Wachstum von 0,1% erwartet, wobei die Abwärtsrisiken viel größer sind als das Aufwärtspotenzial. Mit anderen Worten, die Risiken, die der Wirtschaft drohen, sind schon ganz erheblich. Und die Wirtschaftsvertreter sprechen jetzt für 2024 auch schon von einem Jahr der Deindustrialisierung. Also ungefähr 30% aller Betriebe tragen sich mit dem Gedanken, die Produktion ganz oder teilweise ins Ausland zu verlagern. Und über 30% denken darüber nach, die Neuinvestitionen zum Teil im Ausland vorzunehmen. Also diese Deindustrialisierung ist jetzt kein Schreckgespenst, das von Kritikern der Ampelkoalition an die Wand gemalt wird, sondern die ist Realität. Und wenn so das grüne Wirtschaftswunder aussieht, ja, dann gute Nacht.
Herr Professor Fahrenhold, malt Professor Söllner da nicht zu schwarz?
Nein, also der wichtige Hinweis ist schon, dass ein Teil der Energiepreisexplosion in 2021 stattgefunden hat, also lange bevor die Ukraine besetzt wurde. Und das hat eine Ursache, ganz einfach, in Stilllegung von Kraftwerken. Wenn Sie Kraftwerkskapazität vom Netz nehmen, und das haben wir reihenweise gemacht, also die Vorgängerregierung schon, Kohlekraftwerke, dann drei Kernkraftwerke und dann nochmal drei Kernkraftwerke, dann müssen Sie nicht wundern, wenn der Strompreis explodiert. Zusätzlich gab es dann noch in 2021 eine Verknappung der CO2-Zertifikate. Das ist in Europa passiert, hat sich aber niemand gegen gewandt. Das heißt also, die CO2-Preise sind also durch die Decke gegangen. Dadurch wurde natürlich dann auch noch der Gas- und Kohlestrom extra teuer. Dass jetzt die Strompreise zurückgekommen sind, ist erfreulich, hat aber einen fatalen Hintergrund. Denn wir haben tatsächlich mit 25% weniger Grundstoffindustrie-Output, das hat ja der Minister Habeck selber kundgetan, einen Nachfragerückgang nach Strom. Und das hilft natürlich den CO2-Zertifikaten, das hilft natürlich auch dem Strompreis. Aber man stelle sich vor, wir würden wieder einen konjunkturellen Aufschwung bekommen, dann gehen die Strompreise natürlich damit durch die Decke. Denn die erneuerbaren Energien, auch wenn sie heute mit 7,35 Euro Cent bei Wind bezahlt werden, und damit so ungefähr auf dem Börsenstrompreisniveau liegen, haben einen fatalen Nachteil. Sie erhöhen die Systemkosten. Das heißt, wir werden uns in den nächsten Jahren umsehen, was die Netznutzungskosten für uns bedeuten. Und das macht uns richtig Sorge. Ich als Aufsichtsratsvorsitzender des größten europäischen Kupferherstellers mache mir sehr große Sorgen. Denn wir reden ja über etwa 300 Milliarden Netzausbaukosten. Das muss ja irgendeiner bezahlen. Und bis jetzt ist die Grundstoffindustrie weitgehend davon noch befreit. Das wird sich aber nicht wahrscheinlich durchhalten lassen. Herr Müller von der Bundesnetzagentur arbeitet schon kräftig daran, der Industrie hier auch zur Kasse zu bitten. Und wir reden da über 4 Euro Cent. Nicht? Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Wir haben jetzt eine Kupferproduktion in Amerika, in Georgia, aufgebaut. Und wir haben dort einen Stromliefervertrag für 10 Jahre mit 3,5 Euro Cent. Da ist in der Nähe ein Kernkraftwerk, zwei Kernkraftwerke. Die beliefern uns direkt und die können uns sagen, in 10 Jahren kostet auch noch 3,5 Euro Cent. Weil der Uranpreis ist nicht besonders entscheidend für den Strompreis. Und das ist natürlich etwas, wo Sie, hier haben wir jetzt das Doppelte. Und jetzt stellen Sie sich doch mal vor, in unserem Kupfer sind 20% Energie. Wenn Sie das verdoppeln, wo soll ich die 20% auf dem Weltmarkt denn herbekommen? Und das versteht die Politik immer noch nicht, dass wir ein Commodity, also Grundstoff sind Commodities. Das heißt, die haben einen Preis, egal ob der in Chile oder in China hergestellt worden ist, das Kupfer, also in China mit Kohle im Wesentlichen, die haben alle den gleichen Preis. Und wenn man uns das Leben da schwer macht, und das hat man gemacht, indem man die Erzeugungskapazität weggeschlagen hat, einfach jetzt das jüngste Beispiel, das wird uns noch richtig teuer zu stehen kommen. 5 Braunkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen werden einfach so abgestellt. Und das Schlimme, die Stilllegung wird noch vom Steuerzahler, also von der Bundesregierung, bezahlt mit 2,6 Milliarden. Und demnächst, wenn dann irgendjemand mal sagt, oh, jetzt nehmen wir mal Gas, dann wird das auch wieder subventioniert. Das wird doch am Ende irgendjemand bezahlen wollen müssen. Und wenn es der Bürger nicht ist, wird es die Industrie sein und am Ende kostet uns das Wohlstand und Arbeitsplätze.
Herr Professor Göbel, wo sehen Sie Deutschland derzeit? Ist das eine Stagnation oder tatsächlich der Anfang eines schleichenden Niedergangs?
Ich glaube leider Letzteres. Die Anzeichen sind nicht gut und es ist nicht nur das Problem des hohen Energiepreises, den meine beiden Vorredner schon angesprochen haben, sondern es gibt noch ein weiteres ganz großes Problem, nämlich der Fachkräftemangel. Wir sehen das überall. Ich bin ja 24 Jahre, bevor ich Professor wurde, in der Industrie gewesen und habe dort auch immer noch gute Kontakte. Und ich weiß, wie schwer die es haben, Ingenieure zu finden und auch Facharbeiter. Das ist auch ein Riesenproblem für Deutschland. Aus dem Grunde denke ich mir, wir kommen nicht so schnell wieder auf die Füße, wenn sich da nicht grundlegend was ändert.
Aber sehen wir das Glas möglicherweise nicht auch wirklich halb leer, obwohl es halb voll ist? Herr Wenzel, reden wir teilweise auch unseren Standort schlecht?
Es ist natürlich wichtig, dass wir einerseits die Schwächen sehen, dass wir aber auch die Stärken sehen, dass wir auch motivieren, zu handeln, zu investieren, gerade auch jungen Menschen Mut machen, ein Start-up zu gründen oder eine Firma zu übernehmen oder eine neue Herausforderung anzugehen. Ich gebe aber Herrn Göbel recht, dass der Fachkräftemangel absehbar ein retardierendes Moment ist. Ich habe vor 15 Jahren mit dem Leiter des Berlin-Instituts für Demografie diese Frage diskutiert. Der hat uns vor 15 Jahren ziemlich genau gesagt, ihr kommt, ihr lauft in Engpässe rein bei den Fachkräften, weil man ziemlich genau 20 Jahre bevor jemand auf den Arbeitsmarkt kommt, weiß, wie die Geburtenzahl ist und wie die sich entwickelt. Und das werden wir nicht von heute auf morgen drehen können. Wir haben einige Möglichkeiten daran, etwas zu ändern. Beispielsweise, indem wir das Arbeitskräftepotenzial voll ausschöpfen, indem wir die Bedingungen für die Arbeitsaufnahme von Frauen erleichtern oder auch älteren Menschen erleichtern, zum Beispiel länger im Job zu bleiben. Oder indem wir wirklich ausbilden, so dass die Menschen auch nicht hinterher ohne Schulabschluss auf den Arbeitsmarkt kommen, sondern alle mit vernünftiger Berufsausbildung starten können. Gleichwohl werden wir Engpässe haben. Deswegen diskutiert die Bundesregierung auch in ganz vielen Feldern, zum Beispiel das Thema, wie können wir Prozesse vereinfachen, beschleunigen, digitalisieren. Planungsrecht angefangen, aber auch bei Berichtspflichten und in vielen anderen Bereichen spielt das mittlerweile eine elementare Rolle. Und wir haben für verschiedenste Branchen Checks-ups in Planung, um gezielt auch Entbürokratisierung vornehmen zu können.
Fachkräfte ist aber auch, glaube ich, ein wichtiges Stichwort auch zum Gelingen der Energiewende, Herr Professor Göbel. Sie haben das ja mal nachgerechnet. Vor was für einer Herausforderung steht Deutschland eigentlich, wenn wir wirklich bis 2045 klimaneutrale Energieversorgung insgesamt im Land haben? Stichwort Strom, Wärmeversorgung, Mobilität.
Okay, das ist jetzt eine sehr grundlegende Frage. Also wenn wir das wirklich ernst meinen, dass wir bis dahin weitgehend ohne Fossile auskommen, dann ist das ein ganz, ganz großer Eingriff in unsere Volkswirtschaft und der muss wohl gekonnt gemacht werden. Und dabei wünscht man sich, wenn man sowas plant, mehr Kontinuität. So ein bisschen, und die AfD redet immer gerne von Flatterstrom. Man kann den erneuerbaren Strom so bezeichnen, aber es gibt auch das Problem der flatterhaften Politik, weil wir vielleicht nach der nächsten Wahl vielleicht wieder eine andere Regierung haben, die dann die neue Erneuerbaren nicht so fördert wie die jetzige. Das wäre natürlich katastrophal, weil sich die Windindustrie jetzt gerade von der Altmaier-Politik erholt hat. Das heißt, wir bräuchten ja eigentlich mehr Kontinuität. Wenn wir uns mal erinnern, als der Kennedy 1960 gesagt hat, wir landen auf dem Mond, wurde die NASA gegründet. Und ich habe ja 5 Jahre in Abu Dhabi gearbeitet und da dieses Solarkraftwerk geleitet unter anderem. Ich war aber auch der Head of Engineering dieser ganzen Masdar-Initiative. Das ist ja die Erneuerbare Energieagentur. Und da ist jetzt eine Kontinuität drin. Und ich sage Ihnen mal, was für ein Erfolg sowas haben kann. Wir haben damals mein 100-Megawatt-Kraftwerk gebaut mit Stromgestehungskosten von 30 Cent vor 17 Jahren. Meine Leute, die ich damals aufgebaut habe, die sind jetzt noch da. Die bauen, haben jetzt gerade das größte Solarkraftwerk von heute fertiggestellt. 2000 Megawatt, 20 Mal so groß, mit Stromgestehungskosten von 1,32 Cent. Das ist keine Studie, das ist das PPA, das haben die abgeschlossen, ja, für 25 Jahre, 1,32 Cent.
Professor Übrigens, Kohl fragt, wo? Weil ich glaube,
nicht in Deutschland. Ach, in Abu Dhabi, ja. Das ist ein Solarkraftwerk in Abu Dhabi. Und wer investiert da rein? Die Hälfte des Eigenkapitals kommt von der EDF, die französische Stromversorger, die sind da also auch sehr auf Zack. Also kurzum, wir brauchen Kontinuität, um sowas machen zu können und nicht mit jeder Bundesregierung wieder andere Wind aus anderer Richtung. Das wäre eine ganz wichtige Voraussetzung. Soll ich noch ein paar Zahlen dazu nennen oder später?
Ja, wir könnten vielleicht diesen Punkt vorgreifen, weil Sie hatten mal ausgerechnet, wenn wir im jetzigen Tempo Wind und Solar in Deutschland weiterhin ausbauen, wie wir es jetzt tun, bräuchten wir 100 Jahre, um unseren Energiebedarf decken zu können.
Ja, das ist richtig. Und wenn wir das jetzt in 25 Jahren erreichen wollen, müssten wir das Tempo vervierfachen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass wir das machen müssen, wenn wir das ernst meinen.
Ja, und dann müssen wir auch sagen, dass es dann nicht mehr bezahlbar wird. Also das muss man dazu sagen.
Nee, das ist nicht so, Herr Fahrenholt, da würde ich Ihnen widersprechen. Ich
muss denken, 100% in Deutschland zu erzeugen. Sie haben gerade von Abu Dhabi gesprochen. Natürlich haben wir da dreimal so viel Sonnenstunden und deswegen ist es natürlich auch dreimal so billig, dort den Strom zu erzeugen. Aber wir haben ja im Augenblick die Diskussion, wir wollen das alles aus Deutschland produzieren. Und dann kommt die Kostenfrage. Und Sie müssen sehen, der Backup der fluktuierenden Energien kostet uns wahrscheinlich das Doppelte. Gibt es ja reichlich Studien, die dann kommen auf 16 Euro Cent. Und ich sage mit 16 Euro Cent, da können Sie zwar Sie können das technisch machen. Aber damit haben Sie keine Chance mehr in Deutschland, Kupfer, Stahl, Aluminium oder Grundchemie zu produzieren. Mit 16 Euro Cent nicht möglich.
Wo kommen denn diese 16 Euro Cent her?
Ja, weil Sie erstens haben Sie heute 7,35. Solar hat heute eine Einspeisetarif von 11 bis 13.
Nicht 3. Nein, 7 Cent. Ja. 7 Cent für Freiflächenanlagen.
So, und dann haben Sie natürlich einen Netzausbau von 300 Milliarden, rechnen Sie das mal um. Dann haben Sie ein Niederspannungsnetz, das Sie brauchen. Das wird mit etwa 7,5 Milliarden pro Jahr angehen. Dann brauchen Sie die Wasserstoffkraftwerke, wenn Sie das alles durchrennen. Und Sie haben ein Problem. Wenn Sie Strom über Wasserstoff wieder zurückgewinnen, verlieren Sie 2/3 der Energie. Und damit machen Sie es dreimal so teuer. So, und das ist das eigentliche Problem. Ich bin doch jemand, der Zeit seines Lebens erneuerbar gemacht hat. Also ich habe nichts gegen Windenergie, ich habe nichts gegen Solarenergie, ganz im Gegenteil. Nur wir müssen uns die Frage stellen, ist es eigentlich richtig, in Bayern Windkraftwerke zu machen, die nur deswegen dort gebaut werden können, wenn wir dort 50% mehr Einspeisevergütung, nämlich von etwa 11 Euro Cent bezahlen. Das ist doch Wahnsinn. Mit 11 Euro Cent machen Sie keine Industrie. Da wird Wacker nicht überleben damit. Das müssen wir doch thematisieren. Warum müssen wir unbedingt solchen fixen Ideen von 100% muss in Deutschland gemacht werden, nachverfolgen und dabei eine unbezahlbare, da zitiere ich jetzt mal Professor Tess aus Stuttgart, einen unbezahlbaren Weg der Energieversorgung gehen? Warum reichen nicht 60%? Warum reichen nicht 50%?
Das kann sich ja dann ergeben, denn wenn Wasserstoff und Strom aus dem Ausland entsprechend günstig importiert werden kann, können wir das natürlich gerne machen. Dieser Vortrag von mir, der auf dem YouTube-Kanal unserer Hochschule ist, den der Herr Klaasen zitiert, da zeige ich einfach mal ein mögliches Beispiel, das eben 100% in Deutschland auch gehen würde. Und die Zahlen, lieber Fahrenholt, sieht so aus, wir geben ja heute schon eine Menge für Energie aus. Ich gucke hier gerade nach oben auf meinen zweiten Bildschirm. Wir geben heute für den Import von fossilen Energie, für Kohle, Öl und Gas, 138 Milliarden Euro aus. Ja, das ist mit den Preisen vom Jahresanfang gerechnet. Das kann man ganz ehrlich überprüfen. Man guckt, wie viel Gigajoule importieren wir, wie viel Gas, wie viel Kohle und dann multiplizieren wir das mit den Tagespreisen. Da kommen wir auf 138 Milliarden. Und dann nehmen wir die Sachen, die wir alle brauchen, wie viel Photovoltaik wir installieren müssen, wie viel Wind, wie viel GOD-Kraftwerke fürs Backup, wie viele Gasspeicher wir brauchen, was die für ein CapEx haben. Dann treffen wir Annahmen für die Annuität. Ich habe jetzt mit einer Annuität von 8% gerechnet für die ganzen Sachen. Und dann sehen wir, dass das neue Energiesystem inklusive des Netzausbaus von, ich habe hier 300 Milliarden, nicht 400 Milliarden, wie Sie sie haben, inklusive der Kavernenspeicher, die wir noch zusätzlich brauchen, dann kommen wir ungefähr auf 160 Milliarden für das neue System. Das ist also nur 20% teurer, aber ein Riesenunterschied ist, das Geld bleibt im Land, weil das ist Wertschöpfung hier im Land. Und diese 138 heute, die fließen zu den Scheichs.
Ich kann nur zitieren, Professor Tess ist nun wirklich als Energiefachmann Universität Stuttgart anerkannt, können Sie nachlesen, letzte Woche, glaube ich, Welt nachzulesen. Ich mache jetzt keine Propaganda für eine Wettbewerbszeitung. Da reden wir über 10 Billionen. Nicht? Sie machen so einfach mal so einen Faktor 100 weniger. Nicht? 10 Billionen Euro, das heißt für jeden Bürger 100.000 Euro. Das ist sozusagen das, was bezahlt werden muss.
Ich sagte pro Jahr, nicht das Invest.
Wenn ich das mal sagen darf, Herr Göbel, muss ich doch die Frage stellen, in einer Welt, in der die gesamten anderen Staaten außerhalb der EU und der Industrieländer CO2-mäßig nach oben gehen. Das heißt, wir wissen, dass bis 2050 kein CO2 weltweit herunterkommt. Die Emissionen werden bleiben. Das sagt uns die amerikanische Biden-Regierung. Das sagt uns jetzt mittlerweile auch die IEA. Und da fangen wir an auf 100%. Auf die letzte Tonne wollen Sie sozusagen Deutschland stellen, während die gesamte Welt in China alle 3 Tage ein Kohlekraftwerk. Das macht doch keinen Sinn, diese überhastete Energiewende durchzuziehen und dabei den eigenen Wohlstand aufs Spiel zu setzen. Das macht uns auch keiner nach im Übrigen. Vorreiter gibt es da nicht, weil die diesen Absturz nicht mitmachen werden.
Ja. Also der Herr Göbel hat sicher recht, wenn er Kontinuität in der Politik fordert, aber die schönste Kontinuität nützt nichts, wenn es in die falsche Richtung geht. Ja, und da gebe ich dem Herrn Fahrenhold vollkommen recht. Vor allem sollte man sich auch mal die Frage stellen, ob es wirklich sinnvoll ist, dieses Ziel der Klimaneutralität alleine auf nationaler oder regionaler Ebene zu verfolgen. Ich meine, ich bringe eigentlich immer dieses Argument, wo ich keine vernünftige Erwiderung bisher gehört habe oder nicht widerlegt worden bin. Deutschland hat weniger als 2% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortet. Zurzeit die gesamte EU inklusive Deutschland weniger als 7%. So, und macht es denn da wirklich Sinn, in Deutschland oder in der EU die gesamten Treibhausgasemissionen auf 0 zu reduzieren, wenn man einen Effekt auf das Klima hat, der vielleicht sich im Rahmen des Messfehlers bewegt? Der Treibhausgaseffekt, der menschengemachte Klimawandel, den jetzt wirklich kein Mensch leugnet, man kann sich sicher über das Ausmaß der anthropogenen Verursachung streiten, aber sei es drum, der menschengemachte Klimawandel ist ein globaler negativer externer Effekt und der muss global angegangen werden. Das heißt also, regionale oder nationale Initiativen bringen rein überhaupt nichts, beziehungsweise sind Geldverschwendung, ja, muss man mal ganz klar sagen. Und solange es kein international koordiniertes Vorgehen gibt, und das gibt es trotz Paris bis heute noch nicht, ja, dann sollten wir das Geld lieber in die Hand nehmen und und investieren in Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, der unvermeidbar sein wird, egal wie sehr Deutschland Treibhausgasemissionen spart und egal wie schnell Deutschland die eigene Industrie kaputt macht. Nicht ohne Grund hat das Wall Street Journal die deutsche Energiepolitik als die dümmste der Welt bezeichnet. Kein anderes Land macht uns nach, gleichzeitig aus Kohle und oder mehr oder weniger gleichzeitig aus Kohle und Kernenergie auszusteigen. Wie soll das gehen? Wir sind kein leuchtendes Vorbild, wir sind ein abschreckendes Beispiel geworden. Das muss man mal ganz klar sagen. Und die Industrie braucht halt erstens bezahlbaren und zweitens sicheren, verlässlichen Strom, und den findet sie in Deutschland nicht mehr. Ja, deswegen muss man sich über diese Abwanderungsentscheidungen gar nicht wundern. Und angesichts des schon beginnenden und drohenden wirtschaftlichen Niedergangs findet auch schon eine Abstimmung mit den Füßen statt der deutschen Bevölkerung. Der Fachkräftemangel, der schon angesprochen ist, der wird nicht nur dadurch verursacht, dass wir einfach zu geringe Bevölkerung haben, zu wenig Nachwuchs, sondern dass ein Teil der Fachkräfte ins Ausland wandert. Also letztes Jahr sind über 200.000 Deutsche abgewandert. Ja, das waren nicht die Rentner, die nach Mallorca gegangen sind, sondern das waren großenteils junge, gut ausgebildete Menschen, die hier dringend fehlen. Ja.
Also, Professor Sender, Bundeskanzler Olaf Scholz, der sieht das völlig anders und konträr.
Das glaube ich.
Und sein Argument ist, wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz in Deutschland dürfte für einige Zeit die Wachstumsraten in Deutschland sogar wieder Werte erzielen, wie zuletzt in den 1950er und 1960er Jahren. Das hat er noch vor einem Jahr.
Entschuldige, da muss ich meinem Parteifreund Olaf Scholz wirklich massiv widersprechen. Das Gegenteil ist der Fall. Und das attestieren alle, die ein bisschen was von Energietechnik verstehen, schauen Sie Leo Birnbaum. Das ist der Vorstandsvorsitzende von E.ON. Ja, das ist ja nicht ein kleiner Laden. Der sagt, das, was auch Herr Göbel vorschlägt, jetzt Vervierfachung des Tempos. Ja, das bringt nichts, weil das Netz gar nicht da ist. Das heißt, Sie bauen Windkraftwerke, die ins Leere gebaut werden. Den Strom können Sie gar nicht wegtransportieren. Und er sagt wörtlich, wir müssen den Menschen klar machen, dass die Transformation sehr viel Geld kosten wird. Und wir müssen, das hat er sehr vorsichtig gesagt, den Zubau weiterer erneuerbarer Energien mit dem Ausbau der Netze synchronisieren. Es macht doch keinen Sinn, einen Windpark in die Landschaft zu stellen, wo wir wissen, dass bei sehr starkem Wind sie abgestellt werden müssen. Wir müssen mal sehen, dass wir 4 Milliarden jedes Jahr jetzt bezahlen, nur damit diese System stabil bleibt, weil nämlich sonst, wenn zu viel Wind eingespeist wird, die Frequenz uns sozusagen um die Ohren fliegt. Und wenn dann Frau Reiche, nicht? Das ist ja nicht irgendeine, sondern das ist diejenige, die für Nordrhein-Westfalen, also auch für Osnabrück, die Verteilung des Stroms vornimmt. Die ist ja die Chefin des Verteilnetzbetreibers. Nicht? Und wenn die sagt, wenn wir so weitermachen und den Backup dann nicht schaffen, denn im Augenblick ist es so, wir schalten ab, aber ich sehe die Gaskraftwerke noch gar nicht, dann passiert Folgendes, dann sagt sie, dann werden wir mit Stromabschaltung zwischen 1 und 10 Stunden rechnen müssen und das etwa 100 Mal im Jahr. Glauben Sie im Ernst, dass da irgendein Investor weltweit nach Deutschland kommt, wenn das die Prognose ist? Da müssen wir uns doch mal ehrlich machen. Und deswegen bin ich da auch so emphatisch. Das war sehr leichtfertig wenn wir Staatsgeld ausgeben, so wie jetzt bei Contract of Difference, also bei den jetzigen Klimaschutzverträgen. Ja, das schafft Arbeitsplätze. Aber am Ende nicht Wettbewerbsfähigkeit.
Aber Herr Staatssekretär Wenzel, Sie haben ja auch Konzepte und auch schon viele Vorarbeiten geleistet. So konzeptlos, wie das in der Öffentlichkeit vielleicht bei manchen erscheinen mag, ist die Ampel doch gar nicht. Herr Wenzel, wollen Sie einmal Ihren Masterplan skizzieren?
Ja, vielleicht in Kürze. Lassen Sie mich einen Punkt zurückweisen von Herrn Fahrenholt. Herr Fahrenholt, niemand hat gesagt, dass wir 100% der Energie in Deutschland produzieren wollen. Wir sind im Moment Importland und zwar zu über 90%, weil Kohle, Öl, Gas, Uran, all das wurde importiert. Künftig werden wir mehr Energie in Deutschland produzieren, nämlich Wind, Sonnenenergie, Wasserkraft, aber nicht 100%. Davon hat auch niemand gesprochen, jedenfalls nicht in der Bundesregierung. Bei Wasserstoff gehen wir davon aus, dass wir ein Drittel dessen, was wir brauchen, in Deutschland produzieren können oder in der Nordsee, im deutschen Teil der Nordsee. Und dass wir aber 2 Drittel voraussichtlich importieren werden, entweder als Wasserstoff, wenn es eher im europäischen Ausland kommt, aus dem europäischen Ausland kommt oder als Ammoniak, wenn es von weiter weg kommt. Und da spielt so ein Projekt wie das, was Herr Göbel genannt hat, mit den interessanten Kosten, die da in der Middle East, Nordafrika-Region realisierbar sind, durchaus eine sehr, sehr interessante Rolle. Aber lassen Sie mich zu den von Ihnen gefragten Eckpunkten kommen. Ich will kurz an 4 kurzen Stichworten zeigen, was das heißt. Das erste ist, wir setzen darauf, Effizienzpotenziale zu holen. Und da haben wir gewaltige Möglichkeiten. Wenn man heute einen Verbrennungsmotor durch ein Elektroauto ersetzt, spart man 75% der Primärenergie, die man nicht mehr importieren muss, die man nicht mehr kaufen muss. Und wenn wir eine alte Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen, sparen wir ebenfalls 75% der Primärenergie. Wenn man ein Start-up aus dem Schwarzwald sich anguckt, der sagt, ich gehe heute bei jedem Mittelständler in die Produktion und ich hole da mit KI und Sensoren und Analyse dessen, was wir dort optimieren können, 20, 30, teilweise 40% Energieeffizienz raus. Das ist das erste Potenzial. Das zweite, alles, was nicht einsparbar ist, wird so weit wie möglich elektrifiziert. Elektrische Anwendungen sind in der Regel allein aus physikalischen Gründen effizienter als Verbrennungsprozesse. Und dann haben wir Bereiche, wo weder das eine noch das andere geht. Dort werden wir Wasserstoff oder Wasserstoffderivate nutzen, beispielsweise für die Stahlproduktion, Teile der Chemieindustrie, für Backup-Kraftwerke, für die Schifffahrt und für den Flugverkehr. Und dann bleibt noch was übrig, wie beispielsweise die Zementwerke oder auch Teile der Abfallverbrennung. Dort wird voraussichtlich CCS zur Anwendung kommen. Das ist sozusagen übers Grobe gesagt das Ziel. Und natürlich immer mit einem harten marktwirtschaftlichen Ansatz, weil die größte Leitplanke, die schärfste Leitplanke, die wir haben, ist der CO2-Preis, der im Moment für 40% der Volkswirtschaft im europäischen Emissionshandelssystem reguliert ist. Ab 2027 werden 80% der Volkswirtschaft unter das europäische Emissionshandelssystem fallen. Da wird dann auch der nationale Emissionshandel drin aufgehen. Und das führt einfach dazu, dass dort investiert wird, wo es am effizientesten ist, wo man am meisten vermeiden kann an Energieverbrauch, und ist eine wichtige Leitplanke, um Orientierung zu geben für die Frage, wo macht es Sinn zu investieren. Und ich sage bewusst investieren, weil die Zahlen, Herr Farnold, die Sie genannt haben, da haben Sie natürlich die Ersatzinvestitionen immer gleich mit reingerechnet. Die Ersatzinvestitionen würden aber auch fällig, wenn wir überhaupt nichts ändern würden. Auch dann muss man natürlich ein Netz unterhalten und erneuern und auf seinem Stand halten. Deswegen halte ich insgesamt auch viel davon und zitiere da gern Herrn Professor Töpfer, den ehemaligen Bundesumweltminister. Der hat mal gesagt, die Energiewende ist ein großes Gemeinschaftsprojekt und die funktioniert nur, wenn wir möglichst weitgehend an einem Strang ziehen. Deswegen liegt mir auch immer sehr daran, die Opposition oder zumindest die größte Oppositionspartei möglichst mitzunehmen, wo immer das möglich ist.
Aber Herr Wenzel, gleichzeitig hagelt es natürlich Kritik. Der BDI, Siegfried Russwurm, der Chef, nannte die Energiepolitik der Bundesregierung absolut toxisch, beispielsweise vorgestern noch. Und Sie kennen ja noch weitere Kritikpunkte. Wie wird das diskutiert in Ihrem Ministerium? Haben Sie ein Kommunikationsproblem oder gibt es faktisch auch Probleme im Wirtschaftsbetrieb? Läuft es nicht rund? Was ist Ihr Eindruck?
Wir sind im engen Dialog und ich persönlich nutze auch bewusst jede Chance für Unternehmensbesuche oder Gespräche auch mit Unternehmen oder Leuten, die, sag ich mal, im praktischen Bereich damit konfrontiert sind, ihre Energieversorgung für ihren Betrieb, für Unternehmen, für ihren Haushalt sicherzustellen. Und natürlich haben wir Herausforderungen. Ne? Wir bauen eine Energieversorgung in einem großen Industrieland um und machen das aber nicht allein. Das ist auch nicht ein grünes Projekt oder ein Projekt allein der Regierung in Deutschland, sondern das ist ein Projekt, auf das sich die Weltgemeinschaft verständigt hat. Das Pariser Klimaabkommen haben 196 Länder dieser Erde unterzeichnet. Und Herr Farnhold, wir sind da nicht allein. Wir haben Länder wie Kenia, die schon 100%ig erneuerbaren Strom im Netz haben. Wir haben auch Länder, zum Beispiel Indien macht sich auf den Weg mit Green Steel, auch China. Die werden möglicherweise früher auf dem europäischen Markt sein mit Green Steel als wir hier in Europa, wenn wir uns nicht warm anziehen. Wir sehen auch, vor was Herausforderungen die Autoindustrie steht. Wir waren weltweit die Besten bei dem Verbrennungsmotor. Aber China hat das sehr genau analysiert und hat sich gesagt, mit dem Elektroauto können wir den Europäern ernsthaft Konkurrenz machen. Jedes Elektroauto, was heute auf deutschen Straßen fährt, ist im Grunde schon ein 1,5-Liter-Auto und ist von daher von der Effizienz deutlich besser. Und überall dort müssen wir uns warm anziehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um wichtige Technologie, um wichtige Produktionsstätten und Know-how in Europa und in Deutschland zu halten. Darum kämpfen wir, um jeden einzelnen Betrieb und auch um die energieintensiven.
Und Herr Wenzel, können Sie denn bitte der Industrie nachkommen und auch der Gewerbetreibenden bis hin zu den Privathaushalten eine sichere Planungsperspektive mit auf den Weg zu geben, wo die Energiepreise sich bis 2030 beispielsweise bewegen? Lohnt es sich beispielsweise für einen Kupferhersteller wie auch Rubis in Deutschland weiter zu investieren? Weil dafür braucht man ja wirklich Planungssicherheit, harte Zahlen.
Also wir haben jetzt heute zum Beispiel den Blick auf den Stromhandel, Stromgroßhandelspreis, den Future für den Mai 24, der fällt unter 5 Cent pro Kilowattstunde. Ja, das ist also ein Preis, der durchaus ansehnlich ist, der nicht in dem Bereich liegt, wo die Amerikaner liegen. Die waren auch in den letzten Jahren immer noch darunter. aber der für Deutschland sich sehr interessant entwickelt hat nach dem Ausschlag, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und wir haben auch beim Gaspreis die langfristigen Verträge damals mit russischem Gas, die lagen etwa bei 15 bis 20 Euro pro Megawattstunde. Im Moment haben wir zwischen 25 und 28 etwa, also ungefähr knapp das Doppelte von dem vom Krieg. Das wird auch, sag ich mal, in der ist nicht zu erwarten, dass das noch viel weiter runtergeht. Und das ist natürlich für einige Betriebe eine große Herausforderung. Deswegen hat BASF ja zum Beispiel auch entschieden, zwei Ammoniaklinien aufzugeben und möglicherweise hier zuzukaufen künftig. Und dabei spielt natürlich auch eine Rolle, dass zum Beispiel die Länder im Nahen Osten, die Öl noch haben und wissen, sie haben Assets unter der Erde, die haben mittlerweile aber auch gemerkt, sie haben Assets über der Erde, nämlich Wind und Sonne, und können zu sehr konkurrenzfähigen Preisen künftig Energie produzieren, werden interessiert sein, Strom nach Südeuropa zu liefern, werden auch interessiert sein, Wasserstoff oder Wasserstoffderivate nach Europa zu liefern. Und das sind die Herausforderungen, denen wir uns auch stellen wollen und müssen und mit den Ländern aber auch kooperieren und gucken, wo kann man hier sozusagen auch für die Zukunft, wo hat man hier auch für die Zukunft Optionen, die beiden Seiten helfen.
Herr Professor Söllner, sind das zu optimistische Annahmen von Seiten der Ampel?
Also wir hören ja jetzt schon seit 20 Jahren, dass die Strompreise sinken werden. Und wenn sie nicht sinken, heißt es immer, wir haben zu wenig Erneuerbare. Wir brauchen mehr Erneuerbare. Die Sonne stellt keine Rechnung. Je mehr erneuerbare Energien wir haben, desto niedriger werden die Strompreise werden. Das hat sich nicht bewahrheitet und wird sich nicht bewahrheiten. Ganz im Gegenteil, je mehr erneuerbare Energien wir verwenden, je höher der Anteil der Erneuerbaren ist, desto höher werden die Strompreise sein, weil desto mehr Netzstabilisierungseingriffe brauchen wir, desto mehr Reservekraftwerke brauchen wir, desto mehr Leitungsausbau brauchen wir, desto mehr Energiespeicher brauchen wir und so weiter. Ja, also, dass wir die Kosten immer mehr in die Höhe treiben, da hat Kollege Sinn, weist da auch schon häufig darauf hin, dass wir uns einfach den Luxus einer doppelten Stromversorgung leisten. Einerseits die Erneuerbaren, andererseits für die Reserve halt. Früher war es Kohle und Kernkraft, jetzt ist Gas und in Zukunft soll es Wasserstoff werden. Das ist ein unheimlich teures Unterfangen und auch Herr Fahrenholt hat es gerade eben bestätigt. Im Übrigen wird der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff, jetzt immer so als der heilige Gral der Energiewende hingestellt. Das erscheint mir mehr Wunschdenken zu sein. Dann sehen Sie, weltweit sind von sämtlichen in Planung befindlichen Wasserstoffprojekten gerade mal ungefähr 1,7% in der Realisierungsphase. Wenn alle 100% geplanten Projekte realisiert werden würden, dann könnte man mit grünem Wasserstoff nur 65% des aktuellen Wasserstoffbedarfs der Industrie abdecken. Nur 65%, weniger als zwei Drittel. Da ist also noch keine Rede davon, von Wasserstoff für die Heizung, für die Energieerzeugung, für die Energiespeicherung. Ja, also sich auf Wasserstoff zu verlassen, halte ich für ein äußerst gewagtes Unterfangen.
Herr Professor Göbel, Sie haben da ja auch Ihre Berechnungen zu angestellt, gerade Wasserstoff. Sind Sie da optimistischer als Professor Söllner?
Nee, nicht unbedingt. Das wird natürlich seine Zeit brauchen. Wir fangen von einem sehr niedrigen Niveau an und in der Tat, wir haben schon einen sehr großen Wasserstoffbedarf in Deutschland von 57 Terawattstunden pro Jahr. Der wird heute zu 99% aus Erdgas bedient. Und alleine, wenn wir den bedienen wollen mit grünem Wasserstoff, und die Regierung hat ja bis zum Ende der Dekade 10 Gigawatt Elektrolyseure geplant, wenn die 4.000 Stunden im Jahr laufen, dann können wir damit erst die Hälfte von dem Wasserstoff decken, was wir heute schon brauchen. Das heißt, dann werden wir nochmal 5 Jahre brauchen und erst dann haben wir den heutigen Wasserstoffbedarf grün gedeckt. Und erst danach können wir anfangen, Wasserstoff dann in Dunkelflauten zu verstromen. Vorher macht das ja keinen Sinn, wenn wir irgendwo woanders noch aus Erdgas Wasserstoff machen. Und deshalb, das wird seine Zeit brauchen. Das steht natürlich nicht innerhalb von 5 Jahren jetzt zur Verfügung. Das sagt aber auch keiner, zumindest keiner, der ernsthaft sich in der Materie auskennt.
Aber doch. Das hat die Bundesregierung gesagt. 2030 sollen die Wasserstoffkraftwerke kommen. Vorher sollen sie auf Gas betrieben werden und dann sollen sie Wasserstoffkraftwerke werden. Das ist schon so gesagt und Sie haben völlig recht. Wir sind erstmal gut bedient, wenn wir den Wasserstoff, den wir heute schon verbrauchen, regenerativ erzeugen. Und deswegen muss ich auch Herrn Wenzel widersprechen. Das ist so eine Allzweckwaffe. Da wird der Wasserstoff genommen, um den Strom zu speichern. Der bei der Windenergie eben gibt es mal Flauten von 20 Tagen und dann haben wir keinen Strom in Deutschland. Also muss er zwischengespeichert werden. Dann muss er elektrolysiert werden, der Wasserstoff, das heißt hergestellt werden. Dann verlieren sie erstmal 25%. Bei der Rückverstromung verlieren sie nochmal 50%. Das ist ein Faktor 3. Den können sie nicht einfach wegbringen. Und deswegen, um mal ein Beispiel zu geben, wie groß das Problem ist und wie groß die Dimension ist. Ich habe ja überhaupt nichts gegen grünen Wasserstoff. Aber wenn Sie den Frankfurter Flughafen mit seinem Kerosin, der dort jährlich verbraucht wird, dann brauchen Sie so viel Wasserstoff, wie die Hälfte der gesamten Windenergie heute schon produziert. Nur den Frankfurter Flughafen.
Das müsste man
nicht über LKW, das ist noch nicht über Schiffe. Aber es wurde ja gerade gesagt, wir machen da die Chemie daraus, dann machen wir die Kraftwerke daraus als Speicher. Dann machen wir die gesamte Chemie wird damit gemacht und dann brauchen
das
wir.
Das habe ich nicht gesagt, Herr
Brandt. Stahlindustrie. So,
das habe ich nicht gesagt.
Lass uns doch mal da anfangen, wo es wirklich Sinn macht. Also, wir haben das für die Arubis durchgerechnet. Es macht sich wirtschaftlich keinen Sinn. Es ist einfach dreimal so teuer. Und ich kann doch nicht erwarten, dass die Bundesregierung die nächsten 10 Jahre uns diese Differenz bezahlt. Das will ich auch gar nicht. Aber denn am Ende ist es der Steuerzahler, der das bezahlt. Und das dürfen wir doch nicht wirklich als Ausgang für Helden nutzen.
Ja gut, aber das ist ja durchaus eine denkbare Lösung, Herr Wenzel, dass sozusagen die Staatsinvestitionen in diesem Sektor erhöht werden. Oder was planen Sie?
Wir haben einmal den CO2-Preis. Da kann jedes Unternehmen sehen, ab welchem Preis es sich lohnt, eine bestimmte Investition zu tätigen. Aber wir wollen natürlich die Unternehmen auch auf diese Situation vorbereiten und nicht ins kalte Wasser schmeißen. Und deswegen wird bei bestimmten Technologien auch im Vorfeld durch Unterstützung, durch Zuschüsse, durch sogenannte Important Projects of Common European Interest oder auch durch Klimaschutzverträge, wird sichergestellt, dass die sozusagen in der technologischen Entwicklung voranschreiten, rechtzeitig darauf eingerichtet sind, wenn ab der zweiten Hälfte der 20er oder in den 30er Jahren der CO2-Preis nochmal nach oben geht. Da beobachten wir sehr genau, was sich im industriellen Sektor tut, was im Ausland passiert, wo im Ausland investiert wird. Wir sind hier im engen Dialog auch mit der Industrie, um die effizientesten Wege zu identifizieren. Und natürlich, das hat auch in der Kraftwerkstrategie Herr Farnold keiner versprochen, dass ab 2030 alles mit Wasserstoff läuft. Das steht da definitiv so nicht drin. Aber die Kraftwerke, die man künftig als Residualkraftwerke braucht, also Kraftwerke, die ganz schnell hoch und runter fahren können, die sollen Wasserstoff-ready sein. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo Wasserstoff verfügbar ist in ausreichender Menge, da sollen sie ihn nutzen können.
Das ist technisch auch leicht machbar, dieser Umbau. Herr Wenzel, eine kleine Nachfrage. Sind schon ausreichend Investoren zum Bau der Gaskraftwerke gewonnen worden?
Die Ausschreibung soll ja in diesem Jahr noch erfolgen. Dann wird man sehen, wer sich ganz konkret um den Bau eines solchen Kraftwerks bewirbt. Wir haben im letzten Jahr aber 300 Megawatt Gaskraftwerke ja in Süddeutschland in Betrieb genommen, die die alte Bundesregierung noch ausgeschrieben hat. Eins in Sachsen, eins in Hessen, eins in Baden-Württemberg, eins in Bayern. Da haben sich damals Investoren gefunden. Das sind sogenannte netzdienliche Betriebsmittel. Das genaue Modell, wie hier künftig die Kraftwerkstrategie, welches Instrument die Kraftwerkstrategie nutzt, wird noch mit der EU-Kommission abgestimmt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Investoren, die signalisieren, dass sie sich an so einer Ausschreibung beteiligen werden.
Wenn es bei Dunkelflaute diese Energielücke gibt und der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht so schnell voranschreitet, wie wir uns das vielleicht alle wünschen, müssen wir uns dann nicht tatsächlich auch ehrlich machen und darauf hinweisen, dass wir vielleicht unsere Atomkraftwerke abgeschaltet haben, aber mittelfristig doch auf den Import von Atomstrom doch stark angewiesen sein werden. Herr Professor Fahrenhold, was ist Ihr Eindruck?
Das ist ja schon jetzt der Fall. Das ist ja jetzt schon der Fall. Wir importieren mehr Strom als noch vor dem Ausstieg. Und wo kommt der Strom her? Schauen Sie, aus Frankreich, aus Tschechien. Und was ist das für ein Strom? Also das war einer der größten Fehler. Und das Schlimme ist, dass darüber nicht diskutiert wird. Man hätte nämlich auch noch durchaus ein halbes Jahr später, ein Jahr später, das wieder umkippen können. Aber das wollte man nicht. Und das ist einfach Ideologie. Und wenn Energiepolitik ideologisch aufgeladen wird, dann macht sie schwere Fehler. Und das war einer der größten Fehler. Den hat übrigens Frau Merkel begonnen mit dem berühmten Sachverständigenrat, in dem ein Vertreter der Industrie, aber kein Energiefachmann drin war. Das war schon eine klasse Veranstaltung. Und seitdem sind wir auf diesem Wege weiter. Kein Land folgt uns. Wir sind das einzige Land der Welt, das ausgestiegen ist. Japan ist wieder eingestiegen. Aber da ist die Messe gesungen. Das werden wir nicht zurückholen, aber ich sage Ihnen voraus, was passieren wird. Wir werden Stichleitungen nach Tschechien, Polen, Holland, Frankreich bauen und werden uns den Kernenergiestrom von dort aus holen. Das wird passieren. Ja, denn anders wird es nicht funktionieren.
Herr Wenzel?
Sich Frau Merkel aber in Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass Frau Merkel eine Ideologin ist und diese Entscheidung aus ideologischen Gründen getroffen hat. Da waren auch Ihre Parteifreunde, glaube ich, nicht als ideologische Vorreiter unterwegs, Herr Fahrenholz, sondern die haben damals sehr genau abgewogen und haben entschieden, aus der Kernenergie auszusteigen. Und wenn wir jetzt im europäischen Stromnetz teilweise natürlich einen Austausch haben, mal kaufen wir Windstrom aus Dänemark, mal gibt es auch einen Austausch mit Frankreich, mal liefern wir, mal kommt aus Frankreich was. Aber Frankreich hatte in den letzten Jahren so viele Probleme mit der Reparatur der Reaktoren, dass man froh sein konnte, wenn die ihre eigene Stromversorgung sicherstellen konnten, bilanziell. Und das galt sogar im Sommer, wenn viele Atomkraftwerke stillgelegt werden mussten, weil das Kühlwasser in den Flüssen zu heiß war.
Herr Wenzel, jetzt hätte ich mal eine Frage an Sie. Haben Sie eigentlich den aktuellen Sonderbericht des Bundesrechnungshofs gelesen zur Energiewende, in dem die Politik der Bundesregierung so scharf kritisiert wird, wie es nicht mal die Opposition gemacht hat?
Herr Söllner, ich habe den natürlich gelesen. Ich habe auch mit dem Chef des Bundesrechnungshofs im Ausschuss diese Fragen diskutiert. Und auch die Bundesnetzagentur hat dazu Stellung genommen, hat zum Beispiel die Stellungnahme zur Versorgungssicherheit ganz klar zurückgewiesen. Natürlich gucken wir uns auch diese Kritik sehr genau an. Und wenn Sie im Kern sich das angucken, was der Bundesrechnungshof sagt, dann sagt er, er wünscht sich, dass es gern schneller geht beim Netzausbau. Ne? An der Stelle kann ich nahe sagen, ja, das ist notwendig. Wir wünschen uns einen schnelleren Netzausbau. Wir arbeiten daran. Allein das, was uns damals Bayern eingebrockt hat mit den Erdkabeln, hat zu einer Verzögerung von 5 Jahren geführt und auch zu einer erheblich höheren Kostensituation. Ja. Das hat natürlich die Akzeptanz verbessert, aber man muss sich auch klar machen, es hat eben auch 5 Jahre und viele Milliarden mehr gekostet.
Herr Professor Göbel, viele Leser fragen noch, wie schätzen Sie die Situation ein in den kommenden Jahren, wenn man jetzt vor der Frage steht, Wärmepumpe einbauen, E-Auto kaufen, lohnt sich das am Ende noch, wenn die Strompreise so bleiben, wie sie jetzt sind oder eventuell sogar noch mal stark steigen, sind die dann noch wirklich wettbewerbsfähig mit einem guten alten Diesel etwa?
Eine Sache muss ich noch ganz schnell richtig stellen. Herr Fahrenhold und ich, wir haben uns eben widersprochen. Er hat die Zahl von Herrn Tess genannt, wie teuer der Umbau des Systems ist. Und die Zahl von 170 Milliarden pro habe ich genannt pro Jahr. Das ist mit der Annuität. Das ist ja eine rollierende Investition und nicht bei meiner Zahl keine Einmalinvestition. Das war mir noch wichtig, das klarzustellen. So, die Frage, E-Auto oder Wärmepumpe und Wärmepumpe bei den steigenden Strompreisen. Fangen wir mit dem E-Auto an. Da profitiert man natürlich unheimlich, wenn man ein Eigenheim hat mit einer eigenen Photovoltaikanlage. Weil bei den heutigen PV-Modulkosten produziert man den Strom auf dem eigenen Dach für 10 Cent. Die meisten Leute, die ein E-Auto haben, die fahren 80% des Jahres mit dem eigenen Strom und 20% mit fremdgekauftem Strom, wenn sie in Urlaub fahren. Das heißt, das E-Auto lohnt sich vor allen Dingen, wenn man eine eigene PV-Anlage hat. Wenn man Strom aus dem Netz bezieht, ist es immer noch billiger als der Diesel, wenn er 1,50 oder 1,60 kostet. Mhm. Die Wärmepumpe hängt ganz stark vom Zustand des Hauses ab. Ein schlecht gedämmtes Haus ist mit einer Wärmepumpe nicht wirtschaftlich zu beheizen. Es gibt so eine Faustformel, wenn ich mit meinem Haus weniger als 80 Kilowattstunden im Jahr pro Quadratmeter brauche, dann kann ich an eine Wärmepumpe denken. Das 80 Kilowattstunden, wer das nicht kennt, das sind 8 Liter Öl pro Quadratmeter oder 8 Kubikmeter Gas pro Quadratmeter im Jahr. Wer da drunter liegt, für den macht eine Wärmepumpe Sinn. Wer ein schlechter gedämmtes Haus hat, der müsste, wenn er eine Wärmepumpe haben will, erst das Haus dämmen. Sonst wird das teurer vom Stromverbrauch her. Weil da gibt es die sogenannte Jahresarbeitszahl und die sollte schon besser sein als 3. Und das kriege ich hin, wenn mein Haus unter 80 Kilowattstunden braucht.
Wunderbar. Liebe Professoren Fahrenhold, Söllner und Professor Göbel, lieber Staatssekretär Wenzel, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich den kritischen Fragen gestellt haben und, wie ich finde, eine ebenso engagierte und wie auch faire Debatte geliefert haben. Aus Reibung entsteht Energie und Energie ist vonnöten, um unser Land nach vorne zu bringen. Nächste Woche im Experten-Talk starten wir unser Themenspezial zur Rente und liefern Antworten auf die Frage, droht dem System der Kollaps in den kommenden Jahren? Unter anderem wird der renommierte Ökonom Professor Bernd Raffelhüschen zu Gast sein. Also bis nächsten Donnerstag. Vielen Dank und machen Sie es gut.
Vielen Dank Ihnen.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.